Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es ist ein überaus freudiges Ereignis für die Mutter Gottes, dass der Engel ihr verkündet hat, dass sie die Mutter Gottes werden soll. Und mit der Verkündigung verbunden ist auch zugleich ihre Zustimmung. Ich bin die Magd des Herrn und mir geschehe nach deinen Worten, und mit dieser Zustimmung empfängt sie in der Kraft des Heiligen Geistes das ewige Wort Gottes, damit es aus ihr die wahre menschliche Natur annehme. Zugleich hat ihr der Engel auch mitgeteilt, dass ihre Verwandte Elisabeth bereits im sechsten Monat sei, obwohl sie als unfruchtbar galt. Gewiss, die biologische Uhr der Elisabeth, die war auch zu diesem Zeitpunkt bereits abgelaufen. Das ist klar. Auch der Johannes ist ein Kind, das in der Weise zwar auf natürliche Weise gezeugt und empfangen wurde, aber bei dem doch der Herr und Schöpfer selbst noch einmal ganz persönlich eingegriffen hat und sozusagen die biologische Uhr noch einmal zurückgestellt hat. Die Mutter Gottes begibt sich sofort zu ihr. Was ist hier wohl das Motiv? Gewiss, sie ist voller Freude, das ist eine Seite. Aber da ist auch das Motiv des Bewusstseins, dass das, was sie empfangen hat, dass ihre außerordentliche, einmalige, unwiederholbare Stellung in der Heilsgeschichte überhaupt, dass sie das nicht für sich empfangen hat, dass das eben auch Verantwortung bedeutet. Dass dieses Kind, das sie empfangen hat, nicht nur ihr Kind ist, ein Kind für sie, über das sie sich freuen kann, auf das sie stolz sein kann oder wie auch immer man das nennen mag, sondern dass dieses Kind zwar von ihr empfangen und dann auch geboren werden wird, aber für ausnahmslos alle Menschen, sogar für die Menschen, die zu allen Zeiten gelebt haben, sogar für Adam und Eva. Was sie im Schoß trägt, ist der neue Adam, der dann in seiner Auferstehung auch, wie es die schöne ostkirchliche Osterikone zeigt, alle Riegel und Türen und Tore aufsprengt und den Adam an der Hand nimmt und ihn aus dem Grab herausholt. Wie sehr die Mutter Gottes von dieser Verantwortung für die Welt bestimmt ist, zeigt sich ja dann in ihrem Lobpreis. Zunächst einmal preist sie Elisabeth. Selig ist die, die geglaubt hat, was der Herr ihr sagen ließ. Aber diesen Lobpreis der Elisabeth, der ihr persönlich gilt, den wird sie gewissermaßen sofort abreflektiert, ihn sofort auf den lieben Gott hin. Das ist alles nicht mein Verdienst, diese Stellung, die mir der liebe Gott zugeteilt hat. Es ist ja gewiss auch nicht einfach nur dann wunderbar, Mutter Gottes zu sein, denn das bedeutet ja auch dann, die Mutter mit den sieben Schmerzen mit ihrem Herzen durchbohrt zu sein. Keine Mutter hat so gelitten, wie sie leiden musste. Nicht erst in der Passion, nicht erst am Karfreitag, sondern von Anfang an. Wir sehen meistens die Dinge zu verklärt, viel zu herrlich, stellen die Mutter in ein ganz helles Licht. Natürlich ist sie das. Sie ist es schon insofern, als sie selbst ohne den Makel der Erbsünde empfangen war. Aber bei aller Herrlichkeit, sie ist auch in ein Meer der Bitternis und des Leides eingetaucht worden, wie keine andere außer ihrem Sohn. Die Verantwortung, die die Mutter Gottes spürt für alle und dass sie den Heiland für alle trägt, das wird eben sehr deutlich aus dem Magnificat, wie wir es ja nennen, wie es auch die zum Brevier verpflichteten Kleriker und Ordensleute jeden Tag in der Vesper dann beten. Meine Seele preist die Größe des Herrn. Elisabeth, nicht ich bin zu preisen, ich bin nur die Magd, sondern er ist zu preisen. Ihm gehört die Verherrlichung, ihm gehört das Lob, ihm gehört der Lobpreis. Denn was ich bin, bin ich nur durch ihn. Und ich bin es nur deswegen durch ihn, das muss man auch dazu sagen, weil er in mir Raum gefunden hat für alles. Weil ich frei war von mir selbst, nicht angefüllt von mir selbst und nichts für mich in Anspruch nehme. Die Armen sind es, die glücklich zu preisen sind. Die Demütigen sind es, die glücklich zu preisen sind. Die Habenichts, die sich selbst verleugnenden, sind es, die sich glücklich preisen dürfen, weil sie dann durch den Herrn ihre Lehre von sich selbst ausgefüllt bekommen. Gott kann nur da Platz finden, wo der Mensch von seinem Ego frei ist und wo er nicht selbst dem Herrn durch das Ego den Raum und die Aufnahmekapazität versperrt. Nur in dem Maß können auch wir Gott aufnehmen. Wie frei sind wir von uns selbst? Und wie groß ist unser Verantwortungsgefühl für die anderen? Wir haben zwar nicht diese exponierte Stellung einmalig und unwiederholbar, so wie die Mutter Gottes. Aber wir haben doch auch eine entsprechende Verantwortung. Auch wir haben doch Christus empfangen. Ja, wir empfangen ihn immer hier an der Kommunionbank. Christus in uns. Ihr habt Anteil an der göttlichen Natur. Ihr seid Tempel des Heiligen Geistes. Da sind wir nicht einfach nur für uns. Das ist ja etwas ganz Wichtiges. Sondern wir müssen transparent sein für die anderen Menschen. Auch diesen hier empfangenen Christus, sein empfangenes Wort. Alles, was wir empfangen. Wir reden ja da so gerne von den Gnaden, die es dann also immer, und da gibt es Gnaden, da gibt es Gnaden, da gibt es Gnaden. Ne? Also diesen Zungenschlag, den kennen Sie ja hier vor Ort nun wirklich bis zum Exzess, wie ich immer wieder gehört habe. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das ist doch nicht einfach nur so zu sagen für mich, sondern das ist auch mir gegeben, gibt es weiter. Christliche Existenz, authentische christliche Existenz ist Schenkexistenz, Durchgabeexistenz. So wie es einmal der große Kirchenvater, der heilige Johannes Chrysostomus gesagt hat, wir müssen Magen sein. Könnte man sich an den Kopf greifen, Magen sein, Was ist denn das für ein Blödsinn? Was heißt denn das, wir müssen Magen sein? Was tut denn der Magen? Der Magen nimmt alles auf, was der Mensch sich in den Mund steckt. Der kriegt alles. Und der kriegt es nach dem Mund sozusagen zuerst. Alles, was der Mensch in sich reinstopft, kriegt zuerst mal der Magen. Und was tut der Magen? Der sagt nicht, wie schön, wie glücklich, dass ich Magen bin und alles für mich haben darf. Alles für mich, für mich, für mich. Sondern der gibt ganz selbstlos weiter. Und was wäre, wenn er das nicht tun würde? Dann könnte der Mensch nicht leben. Dann würde er verhungern, obwohl er vielleicht noch so viel isst. So, jetzt analogisieren Sie das einfach. Das, was wir von Gott bekommen, das bekommen wir in unseren geistlichen Magen sozusagen, wenn Sie so wollen, in unser Herz. Aber nicht nur für uns, sondern auch, um es weiterzugeben. Dass der ganze Leib, wir sind nicht Privatchristen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Privates Christentum gibt's nicht. Privat kann ein Christ nicht als Christ überleben, sondern er kann immer nur überleben als Christ und als integraler Bestandteil der Kirche, das heißt als mystischen, dem mystischen Leib Jesu Christi. Für den ist er zuerst einmal verantwortlich, dass der lebt. Und die Kirche als Ganze ist dafür verantwortlich, dass auch dieses Leben dann wiederum weitergeht in die Welt, damit die ganze Welt Kirche wird. Heute haben wir den Eindruck in unserer Zeit, und das schon sehr lange, die Kirche muss sich an die Welt anpassen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Das heißt im Klartext, die Kirche muss Welt werden. Damit würde sich die Kirche natürlich abschaffen und dabei sind wir fleißig schon dabei, schon seit Jahrzehnten, zumindest hier in Deutschland, wenn auch vielleicht nicht hier. Umgekehrt ist es. Wir haben die Verantwortung, die Welt zur Kirche zu machen. Darin besteht unsere Verantwortung. Und nicht die Kirche zur Welt und uns selbst zu verweltlichen. Das ist Verrat an Christus, an der Wahrheit, auch an der Mutter Gottes, an der Kirche als Ganze. Sie sehen, wir als Glieder haben in die Kirche weiter zu vermitteln, was wir empfangen vom lieben Gott. Und die Kirche hat als Ganze weiter zu vermitteln an die Welt, was sie als Ganze von Gott bekommt. Das ist ihre große Verantwortung. Das ist übrigens auch der Preis für die Sakramente. Sakramente kosten kein Geld, viel mehr. Sie sind furchtbar teuer, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Sakramente. Sie kosten nämlich den, der die Sakramente empfängt, weil er verantwortlich ist, das Leben weiterzutragen, das er in den Sakramenten von Gott, ja, das göttliche Leben, das er empfangen hat, als Brandstifter hinauszutragen. Vergleichbar mit der Mutter Gottes. Als dein Gruß an mein Ohr drang, da hüpfte das Kind in meinem Schoß. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wie könnten wir eine Kirche, die lebendig wäre, vielleicht mal die Welt zum Hüpfen bringen? In entsprechender Weise selbstverständlich. Wir müssen Brandstifter sein. Im guten Sinn. Nämlich den Brand des Heiligen Geistes, das Feuer des Heiligen Geistes weitertragen und die Welt in Brand setzen. Und davon sind wir heute in unserer Zeit leider furchtbar weit entfernt. Aber das mag uns dieser heutige Festtag auch einmal wieder erneut bewusst machen, dass wir diese hohe Verantwortung einfach übernommen haben, als Christen schon mit der Taufe. Amen.